Ich muss mich erstmal wieder hier kurz einloggen.
Also nochmal kurz.
Nämlich meine Notizen-App ist nämlich gerade zugegangen.
Oh, 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 oh.
Und ohne die kann ich dir leider nicht viel über den Film erzählen.
Oh, oh.
Wobei das jetzt schon ziemlich zusammenhangslos wird.
Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von der knappen Stunde Gemütlichkeit mit Tino.
Und mit Tim. Hallo Tim.
Hallo. Und Tino, wie geht's dir?
Auch mir geht's gut, wie geht's dir?
Ja, auch sehr gut, auch sehr gut.
Das ist schön.
Ja, wir sind ein Podcast rund um das Thema Filme. Wir sind auf Twitter, Instagram. Wir haben eine Homepage, die knappe Stunde Gemütlichkeit mit ue.jimdofree.com. Aber
das müsst ihr euch gar nicht merken, ja. Das verlinken wir einfach in den Shownotes.
Genau,
okay. Genau, das kriegt ihr direkt angezeigt. Und uns könnt ihr hören auf Spotify, auf Podigy, also in jedem Podcatcher, bei iTunes, wo ihr uns auch immer hören möchtet. Und auf Spotify gibt es unsere Playlist gemütlich arrangiert, wo wir immer die ganzen Titellieder oder Lieder, die uns in den Filmen gefallen, immer einfügen.
Genau. Ja.
Haben wir was vergessen?
Nö, ich denke nicht, oder?
Dann, dann fangen wir direkt an mit unseren Tipps zu Venedig, die wir hatten.
Ja, genau. Vielleicht der ein oder andere Fan von uns, der uns auch auf Serienoase gehört hat, da haben wir ja garantiert, dass wir mindestens immer einen Film tippen, der gewinnt, zum Beispiel bei Venedig, Cannes oder bei den Oscars. Aber das natürlich, ne, Vorführeffekt hat jetzt nicht geklappt. Wir haben leider keinen Film richtig getippt.
Es war aber ein knappes Unentschieden.
Ja, auf jeden Fall.
Muss man sagen.
Ich habe viele Sieger genannt, die dann woanders ausgezeichnet
wurden. Die hätten sein können.
Ja, die wurden woanders ausgezeichnet. Es war ganz knappes Ding zwischen Silberner Löwe und Großer Preis der Jury. Aber da will ich die Zuschauer nicht langweilen. Naja.
Ja, ärgerlich, Tim. Ärgerlich. Naja. Aber das heißt doch, dass es dieses Jahr eigentlich wieder 2-2 steht, oder?
Ja, genau. In der ewigen Bestenliste bin ich natürlich, die führe ich an.
Ja, aber wir reden ja dieses Jahr jetzt nicht von der ewigen Bestenliste, sondern wir müssen das ja immer jahresweise machen.
Ja.
Da gibt es ja wieder einen Showdown zu Weihnachten, oder?
Ja, müssen wir mal gucken, ob der Technikmann Lust hat dazu. Ne? Der freut sich bestimmt.
Na, bestimmt doch. Aber wenn es unentschieden ausgeht, dann heißt das, dass wir beide einen Straffilm gucken.
Genau, ja.
Und den geben wir uns aber natürlich zum Ende hin auf. Damit die Spannung noch ein bisschen erhalten bleibt.
Ja, damit die kontinuierlich steigt.
Genau.
Aber es darf auch nicht zu spannend werden, weil wir sind ja in der knappen Stunde Gemütlichkeit.
Ja. Und ich hoffe, du hast dir deinen Timer gestellt.
Ja, ja. Nein. Aber ich gucke auf die Uhr hier. Ja. Okay, wollen wir da jetzt anfangen? Wir haben ja wieder Gänseblümchen-Tee-Challenge, ne?
Genau, für jeden falschen Tipp gibt es einmal Gänseblümchen-Tee.
Mhm.
Und da wir, ich glaube, 11 falsche Tipps hatten, müssen wir 11 trinken, oder?
Ja, also alle 5 Minuten so ungefähr, wenn wir eine Stunde anpeilen.
Ne? Ja, machen wir ungefähr so.
Okay, da würde ich jetzt erstmal sagen, Prost, Tino, ja, da fangen wir jetzt an. Ja,
ja, Prost.
Gut, und ansonsten würden wir dann auch mit der Rubrik starten, was wir zuletzt gesehen haben.
Genau, was wir zuletzt gesehen haben. Und Tim, da denke ich, dass ich da jetzt anfangen werde, weil ich glaube, ich habe da ein paar Filme mehr gesehen als du.
Ja.
Und dasselbe Problem wie immer, was habe ich als letztes erzählt beim letzten Mal? Ich glaube, letztes Mal war Wonder Park der letzte, den ich erzählt hatte.
Mhm.
Und deswegen geht es jetzt los mit Good Boys. Ein Film von Seth Rogen.
Ja.
Den hatte ich, glaube ich, den Trailer gesehen, den im Kino. Da fand ich den super witzig, weil die damit geworben haben, dass die Jungs, die in dem Film mitspielen, zu jung waren, um ihren eigenen Film zu sehen. Und da sind die quasi bei der Premiere direkt auch wieder rausgegangen. Also die durften ihren Film nie sehen.
Okay.
Also zumindest nie offiziell. Good Boys geht so in die Richtung, weiß nicht, was kann man da sagen? Hangover nicht, aber auch so ein bisschen humorig. Was war da noch so ähnlich? Superbad. Mhm. Also es geht so ein bisschen in die Richtung Superbad oder soll so sein.
Ja.
Drei Jungs, die so ihre, also ein bisschen mit Drohnen rumfliegen, das landet dann bei der Nachbarin und dann wollen die das zurückholen und dann geht's mit Alkohol auf die Party und sowas. Also ganz klassische Komödie. Mhm. Aber was mir aufgefallen ist, der geht, glaube ich, sehr in Richtung für die American Pie-Generation. Also wahrscheinlich so in unsere Humorrichtung. Mhm. Weil der zielt genau auf diesen Humor ab. Und ich bin fast der Einzige gewesen im Kino, der gelacht hat. Also der zumindest so extrem gelacht hat.
Ja.
Aber ich fand den wirklich super witzig, auch wenn der total platt war. Mhm. Aber eben, wie ich es gesagt habe, Richtung Superbad oder American Pie. Und aber wenn dir die Filme gefallen haben, schaut dir den auf jeden Fall an. Ist ja jetzt nichts unbedingt, wo ich jetzt sage, da müsst ihr ins Kino für gehen, aber so für so einen Kumpelsabend oder so oder daheim auf der Couch mit ein, zwei Gänseblümchentees. Hm. Perfekt.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, ja, ich habe gar nicht, so Komödien kann ich mich selten dran erinnern. Ich weiß nicht,
wie es dir meinst du das mit, du kannst dich selten dran erinnern, weil du, weil die quasi ins linke Ohr reingehen und ins rechte wieder raus? Oder naja, weil du die meistens mit Kumpels zusammengeguckt hast?
Nee, also ich weiß nicht, wenn ich die gucke, dann muss ich immer lachen, ne? Und so, alles ist ja klar, ist ja witzig. Ja. Aber das ist wie, wenn man einen Witz erzählen will, da fällt er dir nicht ein, ne? Da kann man sich, ja. Also ich kann mich nur bruchstückhaft an Komödien erinnern, Komödienfilme, ja, ich weiß nicht.
Ja, das ist ja oft so, dass du die dann eigentlich gar nicht so, also direkt aufzählen kannst, die ganzen Witze, sag ich mal. Mhm. Sondern, ich meine, die grobe Handlung, die sind meistens ja nicht sonderlich komplex, die Filme. Also ja, die kriegst du schon immer noch mal zusammen, aber schon richtig, wie du sagst. Also schwer, die Details zu erklären. Aber deswegen muss man es ja gucken. Also.
Genau, genau.
Was hast du denn gesehen?
Ja, ich habe jetzt, das habe ich beim letzten Mal vergessen zu erzählen, Us, also wir, ne?
Ja.
Und,
den ich dir ja vorgeschlagen hatte.
Genau, genau. Also ich fand ihn eigentlich ziemlich gut.
Ja.
Hat mir sehr gut gefallen. Der war auch so ein bisschen so in die Erschreckenskerbe von zum Beispiel The Strangers, wenn du den Film kennst.
Ja.
Ne?
Das Weil hatte ich die, aber auch gesagt, dass der Anfang von Film so in die Richtung Strangers geht.
Genau, genau. Und das finde ich ziemlich gut gemacht, weil das ist eigentlich sehr, sehr gruselig. Es wird nur sehr selten verwendet, irgendwie, komischerweise. Ne?
Diese Art von. Ich finde, dass der Film halt, meinst du, dass es in dem Film zu wenig verwendet wird? Oder nee, dass diese Art.
In Horrorfilmen generell. Also, dass da irgendjemand rumsteht oder sowas, weißt du?
Ja, ich glaube aber, dass es zum Beispiel bei The Purge ist das ziemlich ziemlich ausgedehnt worden und das vielleicht deswegen gar nicht mehr so gefragt ist.
Ja.
Gab ja auch mal so eine Zeit, wo Paranormal Activity oder so extrem gehypt war und jeder dritte Film so in die Kerbe geschlagen hat. Und ich glaube, dass sowas jetzt durch The Purge vielleicht ein bisschen ins Negative gezogen wurde.
Das kann
dass man dann eben was Neues braucht. Aber für den Anfang vom Film war es ja ganz gut und der geht ja dann auch ziemlich schnell in eine andere Richtung.
Ja, ja. Das ist ja der Film.
Das finde ich eigentlich ganz schön, dass das nicht so eintönig ist.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja der Film von Jordan Peele, ne?
Genau.
Der hat auch Get Out gemacht.
Genau.
Und ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob man da so viel darüber erzählen sollte.
Man kann
wirklich
nicht
sagen, schaut es euch wirklich an. Am Ende dachte ich, okay, wieder so typisch, ne? Aber der war überhaupt nicht so. Also das hat es nur umgerissen, ne? Genau.
Das war auch das, was ich gesagt hatte. Also ich musste am Ende dann nach dem Schluss quasi noch mal ein bisschen was drüber den Film drüber nachlesen. Weil ich den dann so nicht ganz, weil der mich, also der hat mir irgendwie so ein bisschen zurückgelassen, so, wie, was meinen die jetzt damit? Oder ist ja jetzt doch nicht so, wie man vielleicht gedacht hat. Ja, auf jeden Fall. Und es lohnt auf jeden Fall, ein zweites Mal zu gucken.
Ja, sehr sehenswert. Der gehört in jede Sammlung.
Ja.
Ja, Dino, was hast du
noch geguckt? So, was habe ich noch gesehen? Ich habe Godzilla gesehen. Den zweiten Teil von den neueren Filmen.
Ah, hier, King of the Monsters.
Genau.
Ja,
genau das, was man erwartet, oder? Also Bild- und Tongewaltig. Geschichte ist halt, so lala.
Gibt Monster, die kämpfen gegeneinander?
Ja, genau. Also es geht quasi um das Lebewesen, was zwischen Natur und Mensch irgendwo vermitteln will, was quasi Menschen davon abhalten will, die Natur so zu zerstören.
Ja.
Und das ist eben Godzilla und nicht Kreta. aber wie gesagt, Bild- und Tongewaltig, das ist Wahnsinn. Also ich habe den nicht bei mir daheim geguckt, sondern bei den Eltern von meiner Freundin. Auf einem etwas größeren, moderneren Fernseher mit einer sehr, sehr dicken Soundanlage.
Ja.
Und das war schon sehr, sehr cool. Also der hätte sich wahrscheinlich auch echt im Kino gelohnt. Das hat mich ein bisschen geärgert, dass ich den dann nicht im Kino gesehen habe.
Ja, na, da sage ich erstmal Prost dazu, Tino. Und das muss ich auch sagen, also Godzilla war der Film für mich bis jetzt schlechthin gut in letzter Zeit. Ich kann nicht mehr so oft ins Kino gehen, Tino, das weißt du, ne?
Ja.
Aber wo der im Kino war, das war für mich das Kino-Highlight des Jahres und eins meiner größten Kino-Highlights überhaupt, wo ich den, Godzilla
den ist Vorgänger davon.
Ja, genau, der ist ja wie für die große Leinwand geschaffen. Der ist extra, das genau. Ist ja auch derselbe Regisseur wie Rogue One, ne, von Star Wars. Das ist ja genauso, also das ist ja
richtig. Ja, wobei richtig bei Rogue stark. One ist die Geschichte dann doch ein bisschen kreativer und stärker.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm.
Aber Godzilla ist halt ein Franchise, was ziemlich gut ausgeschlachtet werden kann. Das bietet halt extrem viel. Es gibt viele Figuren, die halt als Antagonisten für Godzilla dienen. Und deswegen. Also, was ich dir ja auch privat geschrieben hatte, war, dass ich nicht wusste oder das nicht mehr im Blick hatte, dass der da dieses King Kong-Ding, also Skull Island, damit zusammenhängt.
Ja.
Das hatte ich überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm. Da haben wir dann auch bei Netflix extra noch mal reingeschaltet und haben die After-Credit-Scene eingeschaltet, wo ich auch gar nicht wusste, dass es überhaupt eine gibt. Und haben dann da gesehen, okay, da wird Godzilla angeteasert und bei Godzilla wird quasi Kong noch mal angeteasert, dass der quasi damit reinhängt.
Mhm.
Und es gibt quasi schon die Trailer, oder naja, Trailer nicht, aber es gibt halt schon so Ausblicke darauf, dass der nächste Film ja dann Godzilla vs. Kong wird.
Okay.
Wo eben der King Kong aus Skull Island gegen diesen Godzilla aus den beiden Godzilla-Filmen kämpfen muss.
Okay. Na gut, wer gewinnt da? Das ist schon schwierig. Das werden wir dann wahrscheinlich im Kino sehen.
Ja, das ist sehr gut möglich.
Ja, gut, so, was habe ich noch geguckt? Ich habe den Klassiker von 1922 geguckt, Nosferatu. Ne?
Ja, ich war gerade nur ein bisschen schockiert, aber ja.
Wieso?
Ja, weiß ich nicht. Also der ist, wäre es nichts für mich, so rein optisch.
Ja, ich habe den nur aus Interesse mal geguckt. Der ist ja von F.W. Murnau, ne? Relativ bekannter Regisseur. Ich will gerade mal gucken, was hat denn der ja so noch gemacht?
Gibt es den quasi frei auf YouTube?
Nee.
Ehrlich nicht?
Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe ihn mir ausgeliehen.
Gut.
Genau.
Naja, wenn man schon 100 Jahre alte Filme guckt, dann muss man den natürlich auf Blu-ray nach Hause bekommen.
Ja, na, was denn sonst? Na klar.
Ja, richtig.
Und,
man muss den genau so sehen, wie ihn sich der Schöpfer damals gedacht hat.
Naja, also man muss halt sagen, der Film ist ein Kind seiner Zeit auf jeden Fall. Aber ist sehr interessant, lohnt sich den auf jeden Fall anzugucken. Ich habe dem jetzt nochmal, auf Letterboxd habe ich ihm 4 Sterne gegeben, ne? Aber da schreiben zum Beispiel so Leute so Reviews, ne?
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen?
Mhm.
Über deine Letterboxd-Bewertungen möchte ich generell nicht sprechen. Weil ich da auch teilweise kopfschüttelnd davor sitze.
Ja, na gut, auf jeden Fall, das sind ja so Reviews, die finden halt den Film ja super spannend, ne? Und so, aber ganz ehrlich, der geht 1,5 Stunden und der Film, der kommt dir vor wie 3. Ist wirklich so. Und ich musste erstmal checken, dass dann der Dracula, also da hat halt jemand, es ging halt darum, das ist ja ein Stummfilm, ne? Und da wird halt immer geschrieben, ja, hier, die Pest geht um, ne? Und die Leute sterben in dem Dorf, ne?
Ja, wie bei Metropolis auch.
Ja, genau. Und ich musste erstmal, ich habe 10 Minuten dazu gebraucht, um zu verstehen, dass der Dracula jetzt in dem Ort wohnt und dass die gestorben sind, weil der Dracula die umgebracht hat.
Okay.
Ich dachte irgendwie, naja, das ist alles ein bisschen, die Erzählweise ist halt seiner Zeit entsprechend.
Ja.
Ja, Tino, was hast du noch geguckt?
Ich habe gesehen Die Legende der Wächter auf Englisch Legend of the Guardians.
Von Zack Snyder.
Zack Snyder. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Mhm. Also ich habe den auch schon etliche Male gesehen.
Ja.
Und ich habe aber auch bei Letterboxd geschrieben, das ist zwar ein Familienfilm, aber definitiv nicht für kleine Kinder.
Mhm.
Also der ist dann doch schon teilweise etwas gruseliger. Das FSK 12 Rating ist da auch schon gerechtfertigt, wo man sich dann natürlich auch mal fragen muss, okay, es soll halt schon auf Kinder anspielen, aber hat dann doch ein FSK 12 Rating, also wo will der Film eigentlich hingehen? Weil die meisten Erwachsenen wird er wahrscheinlich nicht so ansprechen. Aber man muss sagen, also ich finde ihn halt echt stark, wie gesagt, ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich kann mir den immer wieder anschauen. Und den kann ich nur empfehlen. Auch wenn für meinen Geschmack da ein bisschen zu oft dieser 300-Zeitlupen-Effekt reingebracht wurde. Aber ansonsten viel Herz drin, eine schöne Geschichte. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Und wie gesagt, Technik ist sehr stark, genau.
Genau. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist zum Beispiel der Trailer, wo ich ja glaube, dass Zack Snyder immer selber macht, zum Beispiel auch bei Man of Steel. Da war ja der Trailer einfach nur, wo dieser Russell Crowe irgendwas erzählt, ne? Und dann siehst du einfach nur so den Superman mal ganz kurz hier in Schallgeschwindigkeit irgendwo eine Wolke hochfliegen, ne?
Ja. Das finde ich. Ich glaube, so. Ich muss Prost sagen. Erzähl euch weiter.
Hast recht. Ja, das finde ich eben so stark, weil diese Trailer, die von Zack Snyder, die sind auch sehr, sehr emotional und bringen das Gefühl gut rüber von dem Film. Und gerade auch bei Man of Steel, wo alles eben komplett zerstört wird, die ganze Stadt. Und du bringst so einen Trailer, wo einfach nur mal kurz jemand durch die Luft fliegt, finde ich schon ziemlich stark und gewagt und mutig und macht eben auch neugierig auf den Film, finde ich. Ja, Tino. Was hast du noch geguckt? Nee, halt, warte, da hast du gerade erzählt.
Du bist dran.
Ja, okay. Genau.
Du hast einfach nur über meinen Film erzählt, aber du bist eigentlich wieder dran jetzt, ja.
Ja. Ich habe noch Mad Max, den dritten Teil, habe ich jetzt geguckt.
Oh, also spoiler mich nicht, ich kenne ihn noch nicht.
Von 1985, da habe ich auch was
mit
dazu
geschrieben. Mit Tina Turner.
Genau. Da habe ich jetzt, okay. Da habe ich auch was auf Letterboxd geschrieben, und zwar First Part of the Franchise with a Plot. Also im dritten Teil, da gibt es auch eine Handlung, ne? Und ich find,
ja, der zweite hat ja auch fast eine Handlung. Fast.
Ja, fast. ich habe da, es ist eigentlich ein gutes Storytelling am Anfang, aber dann gibt es eine ziemlich schwache Phase in der Mitte und am Ende. Also das ist dann, das wird zu kinderfilmmäßig irgendwie.
Ehrlich? Mad Max, der zu kinderfilm.
Ja, eben. Okay. Deshalb wurde der ja auch so verrissen, nehme ich an. Ne? Weil am Anfang geht's noch so in die Mad Max-Kerbe, aber dann wird's wirklich so albern irgendwie ein bisschen. Naja, gut.
Ja, ich bin gespannt.
Tino?
Ja, was habe ich jetzt noch gesehen? Ich habe Kikis kleiner Lieferservice gesehen. Das ist ein Ghibli-Film.
Ja.
Über, wie gesagt, eine Kiki, die einen kleinen Lieferservice hat. Also es ist eine Hexe, die von zu Hause quasi wegzieht, kann man sagen. Also die gehen ab einem bestimmten Alter, keine Ahnung, wie alt die ist, 13, 14, gehen die so ein Jahr auf Reise und suchen sich quasi irgendwo eine Familie oder eine andere Hexe oder so, wo sie lernen kann. Und sie brauchen halt irgendwie so eine Stadt, wo die dann als Hexe eben fungieren können in der Stadt. Und sie weiß noch gar nicht, was sie so richtig kann als Hexe, und fliegt aber erstmal drauf los und bekommt dann irgendwann mit, okay, sie kann eben mit dem Besen fliegen und macht dann so einen kleinen Lieferservice auf.
Mhm.
Ja, und das ist eigentlich auch schon der ganze Plot von der Geschichte.
Okay.
Also da passiert gar nicht so viel, aber du kannst den halt trotzdem so schön weggucken. Also ich würde würde sogar sagen, das ist vielleicht so der Film, den man seinen Kindern als erstes zeigen kann. Weil da eben so, also der ist halt schön gezeichnet, das ist alles sehr liebevoll, mit Herz gemacht, aber es ist jetzt nicht zu aufregend, also es ist jetzt nicht so, dass die Kinder jetzt aufpassen müssen und müssen da jetzt ungefähr gucken, sonst kommen sie dann weiter nicht mit oder so. Da ist wahrscheinlich eine Prinzessin Mononoke ein bisschen zu krass für. Und aber wie gesagt, Kikis kleine Liebe, so ein schöner Film, aber halt Durchschnitt, also einer von den schwächeren Ghibli-Filmen, würde ich sagen. Aber das ist immer noch ein hohes Niveau trotzdem. Also.
Ja.
Was hast du noch gesehen?
Ja, ich habe noch The Summit gesehen. Das ist ein Oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, könnt ihr ja dann in die Rubrik Fake News, entweder ein spanischer Film oder ein argentinischer. Ich tippe mal aber auf einen argentinischen Film, denn da geht es nämlich um, also The Summit heißt, ich glaube auf Deutsch irgendwie die, das Komplott. Und im Original heißt La Cordillera von Santiago Mitre ist der Film. Da geht es halt um so den spanischen Präsidenten, ne, wie der so auf einem Gipfel, auf einem lateinamerikanischen Gipfel, wie der da so mit politischen Fallstricken irgendwie umgehen muss. Der war beim Cannes Festival in der Rubrik Un certain regard. Deshalb habe ich mir den mal ausgeliehen, ne? Und ich muss aber sagen, ich bin während des Films eingeschlafen und ich bin auch, war auch ganz überrascht.
Lag das an der Qualität vom Film?
Nein. Das lag einfach daran, weil da so, wenig passiert ist, ne? Also da ging es halt eher darum, so, da wurde Spannung aufgebaut in Form von den, wie sie sich unterhalten, ne? Also so ein bisschen eher so politikermäßig, ne? Und ich war auch ziemlich überrascht über das Ende. Und den Film würde ich gerne nochmal angucken. Den würde ich aber dann nachmittags angucken irgendwann.
Okay, na? Erzähl ruhig weiter. Prost.
Ja, ach, ist schon wieder soweit. Prost. Ansonsten, genau.
Halt. Bin ich wieder dran.
Bist du dran?
Gut, ich habe Kill Bill 1 gesehen. Da hatte ich mal wieder so richtig Lust drauf. Wir hatten ja letztes Mal erzählt, dass wir den Once Upon a Time in Hollywood gesehen haben. Mhm. Und da hatten wir immer mal wieder so drüber geredet, was können wir uns denn wieder für einen Tarantino-Film angucken? Und wir waren uns da relativ schnell einig, dass wir Kill Bill mal wieder schauen wollen. Mhm. Und da haben wir uns den an einem Samstagabend jetzt mal angeschaut. Und ich meine, was soll man dazu sagen? Den hat wahrscheinlich fast jeder mal gesehen. Für mich einer der besten Tarantino-Filme. Aber auch nur, weil für mich Reservoir Dogs und Pulp Fiction immer noch so ein bisschen schwerer zugänglich sind, finde ich. Also ich bin, Kill Bill war der erste von Tarantino, den ich gesehen habe und an dem bin ich auch hängen geblieben. Und ich finde den halt immer noch stark. Da ist jede Szene ist mega gut. Wir hatten ja auch letztens mal irgend so einen japanischen Film besprochen, wo wir gesagt haben, dass Tarantino sich da dran orientiert hat und weil er den so gut fand. Und aus dem hat er die Kampfszene dann am Ende mit den ganzen Japanern zusammen, mit der ganzen Yakuza. Mhm. Fällt mir jetzt aber nicht ein.
Ja.
Aber ich glaube, unsere Hörer, die können das ja alles noch mal, nachhören. Genau.
Also ich weiß nur,
auf jeden Fall mal besprochen gehabt.
Also
die japanischen Schwarz-Weiß-Filme, aber mir fällt jetzt der Name nicht ein. Meinst
du Sieben Samurais? Nee.
Nee, das, also so alt war er nicht. Mhm. Also das war ein anderer.
Ah ja,
wie gesagt, mir fällt der jetzt auch nicht ein.
Ich kenne nur
ein bisschen länger her.
Das Quentin Tarantino Battle Royale als einer seiner Lieblingsfilme bezeichnet hat oder stimmt, von denen er gerne ein Remake machen würde. Ja, genau, Kill Bill, ich war ein bisschen enttäuscht von Kill Bill, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, weil ich dachte.
Den ersten?
Nee, weil ich fand den
Tokyo Drifter war es.
Ah ja.
Von 1966.
Ich fand ihn ein bisschen, ich fand es ein bisschen schade, weil das war ja auch die Zeit, wo dieser zweite Matrix-Teil rausgekommen ist, wo sich halt so viele rumkloppen, ne? Ich weiß nicht, ob du den zweiten Teil auch schon gesehen hast von Matrix.
Das hatte ich doch dir schon mal erzählt. Ich kannte den ersten nicht, ich kannte nur Teil 2
genau,
und 3.
Stimmt, genau so rum war's. Genau. Ja, das war ja dann irgendwie fast dasselbe in der Art. So ein bisschen.
Vergleich das nicht miteinander.
Nee, ist auch schwer zu vergleichen, genau. Ja, dann habe ich noch geguckt, Between Two Ferns, kennst du das, von Zach Galifianakis?
Nee, also ich kenne ihn und weiß, dass das irgendwas auf Netflix ist und dass das, glaube ich, irgendwie eine Show ist oder so, wo er sich mit Leuten unterhält.
Genau.
Und das ist aber jetzt ein Film oder so, hattest du gesagt.
Genau, also Between Two Ferns ist eigentlich, das ist so eine Episodenfolge, da macht er so ein bisschen, der interviewt Leute, zum Beispiel David Letterman, dann hier, wie gibt's noch, Brie Larson, Benedict Cumberbatch, Peter Dinklage.
Aber die Folge gibt's auch auf Netflix.
Keanu Reeves, Matthew McConaughey, ja, das gibt's auch. Und er interviewt die halt und das ganze Interview ist aber komplett gestellt. Immer.
Okay.
Also der macht die halt nur schlecht, ne, seine Gäste.
Und also das ist halt alles fertig geskriptet.
Okay. Und das ist aber ziemlich gut, weil der Zach Galifianakis ist halt ein richtig guter Schauspieler. Die anderen, seine Gäste, sind auch alle gute Schauspieler. Ne? Und es sieht halt immer so aus, als ob die sich halt gegenseitig richtig, richtig hart auf die Nerven gehen und beleidigen. Das ist halt super witzig. Genau, kann man empfehlen. Gibt's auf Netflix, ne? Between Two Ferns, The Movie. Ja, da kann man gut lachen, auf jeden Fall. Da geht's halt, ne, geht's halt darum, ja, geht's halt, das sind die Interviews, mehr oder weniger, und darum gibt's noch eine Story. Ne, so ein bisschen.
Aber das sind mehrere Interviews dann, oder?
Ja, von allen, die ich gerade genannt habe. Ne? Dann zum Beispiel auch hier der Ant-Man.
Ach, ich dachte, die du gerade genannt hast, waren aus der Serie.
Ja, quasi. Ja. Also ich glaube, die sind aus der Serie entnommen. Also zumindest.
Ach so, das ist quasi wie zusammengeschnitten dann.
Ich denke. Also Paul Rudd zum Beispiel, ne? Jason Schwartzman, John Legend. Gal Gadot, Bruce Willis, welche da jetzt extra nur für den Film aufgenommen worden sind, das weiß ich nicht.
Ja. Gut, ich habe jetzt noch zwei, du hast wahrscheinlich noch einen, oder?
Ich habe jetzt, Moment, da muss ich nochmal auf meine Liste gucken. Ich habe jetzt, noch einen.
Gut, dann mache ich jetzt Toy Story 4.
Mhm.
Den haben wir geschaut. Ja,
ich sag mal, also
ich mag. Oh, gut,
Toy Story Prost, 4, ich habe, glaube ich, eigentlich. Ja,
mach du.
Ich wollte nur kurz reden, solange. Toy Story 3 habe ich mal geguckt, genau, aber 1 und 2 glaube ich eher nicht. Tino, wie fandest du also, Toy Story 4?
Also, erstmal zu 1 und 2. 1 habe ich auf jeden Fall gesehen, das ist aber schon ewig her. Der ist ja auch schon, weiß nicht, von 95 oder 96. Das war ja damals der erste animierte Film, also der erste vollständig animierte Film, womit Pixar ja damals groß geworden ist. Den zweiten habe ich gar nicht so auf dem Schirm, glaube ich. Wobei, doch, aber nicht mehr so wirklich vor Augen. Der dritte war ja extrem stark, das weiß ich. Und der vierte jetzt, halt der neue, der aktuelle, der ist ja immer so ins Marketing gekommen wegen diesen Plüschhasen und wegen Forky, dieser Müllgabel. Aber ansonsten, das Toy Story schafft es halt immer wieder, jedes Mal ein extrem hohes Niveau abzuliefern. Also es ist jetzt wirklich der vierte Teil der Serie, und wie viele Filmserien kennst du denn, die 4 Filme konstant hohes Niveau schaffen? Das ist ja jetzt nicht so oft. Aber ja. Toy Story gehört da auf jeden Fall dazu. Drachenzähm leicht gemacht, hat auch eigentlich immer relativ starke Filme gehabt. Und jetzt eben, wie gesagt, Toy Story 4. Und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so viel drüber erzählen. Also die Geschichte, wie fängt es denn an? Also sein Kind, wie es immer heißt, also das Kind, was mit ihm spielt, kommt in die Vorschule und bastelt da aus Müll so eine kleine Gabel. Also eine Müllgabel, also so eine Plastikgabel im Müll gefunden und bastelt da eben dieses Tierchen draus, dieses Forky. Und das ist dann das neue Spielzeug, und das ist aber extrem suizidgefährdet. Also das will sich immer wegschmeißen, weil er sagt, das ist nur Müll, das ist kein Spielzeug.
Okay.
Und die fahren halt immer in Urlaub dann. Und dieses Ding will sich halt immer wieder aus dem Fenster stürzen und wegschmeißen. Und Woody ist nun drauf und dran, das zu halten, damit das Kind eben glücklich ist und das damit spielen kann. Und das ist aber nur so der Anfang von der Geschichte, weil dann beginnt so eine Art Roadmovie. Und die kommen dann auf so einen Jahrmarkt und in so ein altes Antiquitätenhaus, wo eben auch Puppen drin sind, die ihnen nicht so gut gesinnt sind. Und ansonsten ist das alles ganz schönes Ding für Kinder. Und du hast eigentlich bei Toy Story nur jedes Mal so, dass halt immer so ein, zwei neue Figuren reinkommen. Also du hast so den Grundcast, die sind immer wieder da, mit mal mehr, mal weniger Screentime, aber es kommen jetzt nicht zu viele neue Figuren hinzu oder so. Die bringen halt immer so ein, zwei gesetzte Figuren, die halt neu sind, die interessant sind und wo Kinder auch immer jetzt nicht überfordert sind, weil halt zu viele neue Figuren drin werden oder so. Ansonsten auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte für Erwachsene auch und Kinder natürlich. Aber es ist ein bisschen gruselig teilweise zwischendurch, finde ich.
Okay.
Also für Kinder ist es vielleicht, also für zu junge Kinder ist es vielleicht nicht so toll.
Okay.
Gut. Was hast du als letztes gesehen?
Ja, ich habe eine perfekte Überleitung. Und zwar habe ich Cold Pursuit gesehen. Das ist das Remake von Hans-Peter Mollands Kraftidioten oder einer nach dem anderen.
Können wir das nicht dann einfach sagen, wenn ich dann den Film vorstelle?
Ja, ja. Ansonsten hast du noch was gesehen?
Ich habe jetzt noch einen Film, ja.
Ja, ja.
Den habe ich nämlich auch gesehen. Goldfische. Die Goldfische. Das ist eine deutsche Tragikomödie, würde ich sagen. Ja. Da geht es darum, dass so ein Banker, gespielt von, wie heißt der, Tom Schilling? Tom Schilling hat einen Autounfall, sitzt im Rollstuhl und ist zur Reha. Und da ist nebendran ist so eine Gruppe von Behinderten, also ganz unterschiedliche, von Autismus bis blind über Down-Syndrom und so. Mhm. Und die haben so eine WG, die wohnen zusammen mit einer Betreuerin. Und der Typ hat Schwarzgeld in der Schweiz und möchte nun die Behinderten quasi dafür nutzen, dass die quasi im Bus mit ihm dahin fahren und das Geld schmuggeln.
Ach du liebe Zeit.
Und darum geht's in dem Film. Also okay. Ich habe auch erstmal gedacht, das ist halt ziemlich lahmer Plot. Aber ich war sehr, sehr positiv überrascht.
Das ist so ein bisschen wie Wo ist Fred?
Ja, genau. Weil da geht's ja auch um Behinderte. Aber es ist jetzt nicht, dass die jetzt lächerlich gemacht werden oder sowas, sondern die tragen den Film an sich. Also die machen den Film besonders, weil die extrem gut schauspielern.
Ja.
Die machen das extrem witzig, aber jetzt nicht so, dass die eben ins Lächerliche gezogen werden. Mhm. Und dass sich über sie lustig gemacht wird, sondern sie sind die Comedy reinbringen in den Film. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön gemacht, weil das doch ein relativ schmaler Grat ist, zwischen, du hast eine Komödie, wo du dich über Leute lustig machst, wo du halt richtig auf die Schnauze fliegen kannst, sage ich mal, und aber eben, oder sowas, so ein Film wie Die Goldfische, den ich, wie gesagt, ziemlich gut finde.
Okay.
Das ist auch einer von den deutschen Komödien, die man sich dann doch mal wieder anschauen kann.
Ja. Okay. Gut, dann.
So, du hattest jetzt keinen Film mehr?
Nee.
Dann kommen wir jetzt zu unseren Hausaufgaben, oder?
Ja, alles klar. Ja, dann Prost.
Ja, Prost.
Ja, Tino, und ich hatte dir ja Kraftidioten aufgegeben. Eine nach dem anderen heißt ja auf Deutsch. Und genau.
Und im Englischen In Order of Disappearance.
Genau.
Genau. Ich habe ja schon die Rezension dazu geschrieben. Also falls jemand den Blog-Eintrag schon gelesen hat, der hat quasi schon ein bisschen meine Meinung darüber gehört.
Ja, der hat schon mal reingehauen, der Blog-Eintrag. Der geht durchs Netz. Twitter, ja, genau. Instagram, ne?
Überall. Du hattest mir die Wahl gelassen, ob ich mir den Originalen anschaue oder ob ich das Remake gucken will.
Ja.
Und da habe ich mich aber für den Originalen entschieden. Und wie du schon gesagt hast, der hieß im Originalen Kraftidioten, was so viel heißt wie übersetzt sowas wie Vollidiot. Wobei man das Wort nicht selber so eins zu eins übersetzen kann, weil Vollidiot würde ja bei uns so ein dummer Mensch in dem Sinne sein. Wobei sich das Wort Kraftidioten aber eher auf jemanden bezieht, der sehr, sehr klar im Kopf ist, aber eine total unüberlegte, dumme Sache macht. Ja. Also, wie wenn ich dir jetzt zurufen würde, was bist du denn für ein Idiot, das und das zu machen oder so. Eher auf die Richtung, wobei wir, glaube ich, im Deutschen da kein richtiges Wort für haben, oder?
Ja,
fällt mir jetzt zumindest auch keins ein.
Nee.
Der Film ist von Hans-Peter Molland, wie du eben schon gesagt hast. Und der ist genau bekannt für diesen Film und sein Remake.
Genau.
Und die Hauptrolle spielt Stellan Skarsgård. Der ist in extrem vielen schwedischen und norwegischen Filmen, aber auch in Hollywood bekannt. Hat in Flug zur Karibik mitgespielt. Da spielt er, glaube ich, den Vater von hier Orlando Bloom.
Genau, genau.
Der auf diesem Schiff da gefangen ist.
In Thor spielt er auch mit.
Ne? Genau, in Tschernobyl spielt er mit, jetzt in der neuen Serie, die wir ja schon ab und zu mal kurz angesprochen hatten. Und da ist sein großer Auftritt in Mamma Mia natürlich, 1 und 2, den ich regelmäßig gucken darf.
Habe ich noch nicht gesehen, die Filme.
Genau, seine Rolle wird dann im Remake von Liam Neeson übernommen, der dann bekannt ist aus Taken 1 bis 12.
Genau.
Genau, und er spielt da eigentlich genau die Rolle, die er in Taken auch gespielt hat. Wer spielt noch mit? Bruno Ganz, genau. Hitler.
Genau.
Was kann man noch zu dem Film sagen? Also der ist aus Norwegen, 2014. In den USA hat er ganze 5.000 Euro eingespielt, 5.000 Dollar. Oh. Am Eröffnungswochenende.
Ja.
War jetzt nicht so ganz erfolgreich und hat insgesamt in der ganzen Spielzeit 50.000 Dollar eingespielt in den USA.
Ach du liebe Zeit.
Und das war wahrscheinlich auch ausschlaggebend dafür, dass man gesagt hat, okay, man macht ein Remake. Weil das ist ja mit Sicherheit dann durch die Decke gegangen. Kann ich mir vorstellen.
Ja, könnte sein.
Die Bewertung auf IMDb ist 7,2, was ja eigentlich schon sehr, sehr ordentlich ist. Und die beste Bewertung hat es aber mit einer 7,6 bei Frauen über 45.
Okay.
Also das ganz klassische ZDF-Krimi-Klientel. Weil das ist auch ein Film, der ist meiner Meinung nach sogar schon im ZDF gelaufen. Im ZDF so Sonntagabend oder Montagabend, so ab 22 Uhr, kommen ja meistens so Schweden-Krimis. Und da ist der mit Sicherheit schon mal gelaufen.
Ja, bestimmt, ja. Klar.
Was ich aber sagen muss, also man könnte meinen, der geht in die extreme Krimi-Richtung, Schweden-Krimi-Richtung, finde ich aber nicht. Also der unterscheidet sich da doch sehr, sehr von den anderen.
Ja.
Aber da komme ich gleich nochmal zu. Kurz zu der Geschichte, also dieser Stellan Skarsgård heißt im Film Nils Dickmann und ist Schneepflugfahrer. Kommt eigentlich aus Schweden, wohnt aber nun in Norwegen. Hat sich da aber ganz gut eingelebt und wird da sogar zum Bürger des Jahres gewählt in seiner Stadt.
Ja.
Und an seinem Tag des größten Triumphes, wie man so schön sagen kann, wird nachts sein Sohn umgebracht. Das bekommt er aber natürlich erstmal nicht mit. Also es wird quasi rübergeschnitten und sein Sohn wird entführt und wird mit einer Überdosis Heroin, die ihm injiziert wird, quasi umgebracht und dann einfach an so einem Bahnhof rausgeschmissen. Und die Polizei oder wer auch immer findet ihn eben am nächsten Tag, ruft dann den Vater an, sagt, hier, ihr Sohn ist tot, kommen Sie mal vorbei. Und er sieht ihn da nun im Leichenhaus liegen und die Polizei sagt, hier, Überdosis Heroin, der war drogenabhängig, machen wir jetzt nichts. Und er sagt, nee, der hat nie Drogen genommen, das kann nicht sein, das stimmt nicht, gehen Sie da der Sache mal nach. Und die sagen, nee, Drogentod, interessiert uns nicht, machen wir nicht, wird beerdigt. Ja, und der Vater wird halt so ein bisschen depressiv dann und auch ein bisschen Probleme mit der Beziehung dann. Das wird aber alles nur so nebenbei thematisiert, also gar nicht so direkt gezeigt. Und er möchte sich dann irgendwann eines Nachts umbringen. Also steht in seinem Schuppen mit einer Knarre, also mit so einem Schrotgewehr, steckt er sich im Mund und dann sieht er, dass da so ein, also ziemlich zurecht, also fertig gemachter Typ in seiner Garage sitzt und das ist halt ein ehemaliger Kumpel von seinem Sohn. Und der erzählt ihm hier, der ist nicht über Drogen gestorben, sondern der ist halt entführt worden. Wir waren da in so einem Drogenring verwickelt, bla bla bla. Die und die sind dran schuld und dann beginnt er nun seinen Rachefeldzug.
Genau.
Na, mehr möchte ich dann auch gar nicht dazu sagen, weil wir wollen ja jetzt nicht spoilern, aber wenn man sich schon denken kann, okay, Liam Neeson spielt die Rolle im Remake, da weiß man genau, auf was das hinausläuft.
Genau.
Und dann geht es halt so von einem zum anderen. Das muss ich ein bisschen kritisieren. Also das ist sehr, sehr stringent gemacht. Also es ist von A zu B nach C. Wenn du da erfährt, wer D ist und sowas. Und so geht es eben weiter. Das ist ein bisschen sehr linear gemacht. Aber was man dem Film zugutehalten muss, der ist halt, wie gesagt, nicht typischer Krimi-Film. Der hat sehr viel schwarzen Humor. Der ist sehr brutal teilweise. Und wie gesagt, extrem witzig. Also die Sprüche zwischendurch, die Schauspielart von den Leuten auf jeden Fall, ist etwas übertrieben teilweise. Also er spielt sehr, sehr cool natürlich. Aber die Gangster werden immer meistens so ein bisschen übertrieben und hippelig und so
gezeigt. Also den Grafen, den fand ich sauwitzig, der den gespielt hat.
Genau.
Ja. Also der Graf ist der Gangsterboss.
Genau.
Aber mehr. Und, gespielt von Palzwerre Walheim Hagen.
Ja, gut.
Ganz bekannter.
Auch nur bekannt aus diesem Film.
Wahrscheinlich, ja.
Aber was kannst du denn noch dazu sagen? Wie hat er dir denn gefallen?
Ja, also mir hat er auch eben gut gefallen, weswegen du das schon erwähnt hast, nee, wie sagt man, so wie du das schon erwähnt hast, wegen genau denselben Punkten, aber auch eben, ne, wegen der so ein, weil der so einen bestimmten Charme hat, eben durch diesen genau. Grafen auch oder durch Bruno Ganz, ne, richtig guter Schauspieler.
Im Netz habe ich da noch öfters mal gelesen, dass es da viele Leute gibt, die den mit Fargo vergleichen, mit dem Originalen von den Coen-Brüdern.
Okay.
Wegen dieser permanenten Schneelandschaft, die du halt siehst, es geht halt auch um Mordfall, der halt aufgeklärt werden soll, dieser schwarze Humor, diese lockeren Sprüche zwischendurch, dass es da eben ein bisschen mit Fargo verglichen wird.
Ja, ich finde auf jeden Fall auch mit dem Schnee, die Atmosphäre kommt ein bisschen besser rüber.
Genau.
Also so eine kühle Atmosphäre oder auch genau. Sind manche Einstellungen mit den Schneepflügen, die sind schon im Original besser. Was ich halt sagen muss, was mir nicht gefallen hat, ist der schlechte Schnitt, weil das irgendwie ein bisschen ruppig manchmal ist.
Da, ich sag schon mal Prost.
Ja, Prost. Da hat man nicht, da weiß man nicht so genau, um was es denn jetzt geht, weil diese Sprünge zu abrupt sind. Das wird im Remake mit Liam Neeson besser gemacht. Aber ansonsten, ja gut, man hat die Wahl, ne, zwischen den beiden Filmen. Es gibt ja das Remake, das ist von 2019, also diesem Jahr.
Hard Powder.
Genau, Hard Powder. Oder auch hier Cold Pursuit steht hier auch.
Genau, das ist der Originaltitel.
Genau.
Da sind wir wieder an dem Punkt, wo Deutschland dem englischen Originaltitel einen anderen englischen Titel geben muss.
Genau. Das auf jeden Fall der Cold Pursuit, also das Remake, das hat auf jeden Fall bessere technische, eine bessere technische Umsetzung. Aber auch eben fehlt dem so ein bisschen der Charme, den das Original hat, eben durch die Schauspieler, ne, oder durch das Setting. Muss man halt mal gucken. Also ich würde eher lieber das Original anschauen als das Remake. Aber das Remake, das ist wahrscheinlich dann bekannter, würde ich mal sagen.
Ist vielleicht auch ein bisschen zugänglicher für die meisten.
Genau.
Halt, und, ja, Hollywood-like
ist. Ja, genau. Und ansonsten ist wirklich komplett 1:1. Also von der Handlung her und so weiter. Und auch
große Teile. Das hat ja sogar derselbe Regisseur gemacht.
Genau. Das ist einfach nur nochmal fürs internationale Publikum gemacht.
Genau.
Ja, ach so. Ansonsten kommen wir dann zum nächsten Film, ja, Tino?
Richtig. Und da hatte ich dir nämlich aufgegeben: Tora, Tora, Tora.
Genau.
Ein Film, den ich eigentlich schon lange auf der Liste hatte, dass ich den mal schauen wollte. Und deswegen hatte ich den dir einfach gegeben. Dass wir den jetzt einfach mal gezwungenermaßen gucken müssen.
Ja, genau, okay. So, und zwar ist das ein Film aus dem Jahre 1970. Und Tora, 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 das ist halt, das sind Wörter auf Japanisch. Und zwar, ich weiß jetzt nicht die Bedeutung ganz genau, da geht es darum, ne, Angriff oder so, ne? Oder irgendwas
mit Ja, genau, Schlagen. Das ist das, was die brüllen vor dem Angriff.
Angriff, genau. Und eben, da geht es halt um den Angriff von den japanischen Flottenverbänden und Flugzeugen auf Pearl Harbor. Also es waren ja hauptsächlich Bomber, die ihn angegriffen haben, ne? Aber die hatten auch, glaube ich, irgendwie Flugzeugträger oder so. Genau. Auf jeden Fall geht es darum. Und das wurde von zwei verschiedenen, das war eine internationale Koproduktion. Das wurde von verschiedenen Regisseuren aufgenommen. Einmal von der US-amerikanischen Seite, der Richard Fleischer, der hat da Regie geführt. Und zwar will ich mal kurz gucken, was er so für Filme gemacht hat. Was hat er so gemacht? Was Bekanntes? 20.000 Meilen unter dem Meer. Dann Dr. Doolittle. Zum Beispiel Amityville 3. Ja. Und ansonsten, auch noch sehr interessant, auf der japanischen Seite ist Kinji Fukasaku. Das ist der Regisseur von, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, Battle Royale.
Ja,
der spätere ist ja Regisseur.
Das ist ja ein Ding.
Und der hat das eigentlich auch nur Regie geführt, weil der eigentliche Regisseur, die Filmlegende Akira Kurosawa, der ist ja unter anderem bekannt für die
Sieben
Samurai und so weiter, ne? Der hatte gedacht, dass der Film von dem Amerikaner David Lean, also auf der amerikanischen Seite, dass der von dem da aufgenommen wird als Regisseur. Und aber als er rausgekriegt hat, dass der gar nicht zum Projekt gehört, da hat er versucht, sich selbst aus der Produktion zu feuern und hat es auch geschafft.
Gut.
Genau. Ja, ansonsten, um was geht's? Ja, eben, um das Jahr 1941, der japanische Angriff auf Pearl Harbor. Ne? Also genau. Von der Story her ist es halt so, dass eben von verschiedenen Blickwinkeln gezeigt wird, ne, japanische und amerikanische, wie es denn eben dazu kommen konnte, dass das passieren konnte. Also einmal auf der militärischen Ebene und dann eben auch auf der politischen. Genau. Also hier steht.
Hast du zufällig nachgeschaut, wie nah an der Realität der Film ist?
Nee, habe ich nicht. Ich habe zum Beispiel hier gelesen, aber es wird versucht, dass es halt so originalgetreu wie möglich ist, sag ich mal. Ne?
Ja.
Aber gut, das kann ja jetzt nur vieles heißen. Ne?
Weil, ehrlich gesagt, finde ich die Amerikaner da sehr dümmlich dargestellt teilweise.
Ja, genau. Das finde ich auch.
Das kann mir doch keiner erzählen, dass das wirklich so war. Dass die den Krieg gewonnen haben, das so dilettantisch rumgekrebst sind quasi.
Genau, genau.
Das ist ja furchtbar.
Das muss ja eigentlich die völlige Inkompetenz da sein, ja. Ne? So ungefähr wird das dargestellt, ne?
Die hätten quasi teilweise zwischendurch immer mal die Benny Hill Melodie spielen können. Das wäre gar nicht aufgefallen.
Und auf der anderen Seite die Japaner, ne? Das ist auch eben auch ein anderer Stil von den Japanern. Also diese, ja. Auch Schauspielstil, auch Regiestil und so.
Genau.
Und die sind halt alle total robotermäßig drauf, ne?
Ja.
Und halt alles total durchdacht und hier und überhaupt keine Gefühle, ne? Und irgendwie angreifen. Also, naja, gut, ich meine, ob das jetzt wirklich alles so stattgefunden hat, ist halt eine Frage, ne? Keine Ahnung.
Es wird halt eigentlich so jede Art und Weise, die den jeweiligen Völkern halt zugesprochen wurde oder zugeschoben wurde, wird halt sehr extrem dargestellt.
Ja, naja.
Das muss man halt sagen. Aber man muss auch sagen, dass die Amerikaner so aussehen, wie als ob sie in einem amerikanischen Film mitspielen würden, aber die Japaner wie ein typisch japanischer Film.
Genau, genau. Stimmt, auf jeden Fall.
Also es sind da wirklich zwei Kulturen, die aufeinandertreffen.
Ja, ja. Und was mir auch noch aufgefallen ist, diese amerikanischen Schauspieler, das sind ja so die super Männer, sag ich mal, ne? Voll maskulin, ne? Voller Testosteron.
Ja, sag ich mal, genau.
Mehr oder weniger. Also so, du hast ja auch bestimmt im Original geguckt, also so würde man wahrscheinlich heute niemanden mehr darstellen im Film. Auch wenn er beim Militär ist und sonst wie.
Ja. Das stimmt wohl. Ist halt wieder diese typische Figur dabei gewesen, der überharte Kommandant, der überall rumgelaufen ist und keiner hat ihm geglaubt und sowas und wir müssen das und das machen und warum machen wir jetzt das so und so. Und dann, ja, da war schon viel Klischee dabei.
Und auf der anderen Seite dann aber auch so ein paar richtig krasse Witzchen, was ich auch nicht gedacht hätte, da zum Beispiel,
Prost,
wo...
Ne?
Ja, Brust, wo hier diese die japanische Fliegerstaffel ankommt und die ist total, die sind gerade drauf und dran, da alles zu zerbomben, ne? Und da ist aber so dieses Flugschulenflugzeug fliegt daneben so, oh, hoppla.
Ja, was ist denn hier?
Ja.
Der genau mittendrin.
Dann fliegt der japanische Flieger dann über Pearl Harbor drüber, ne? Und ein Soldat beschwert sich irgendwie, warum der so tief fliegt, ne? Er pfeift in sein Trillerpfeifchen oder was und der wirft dann die Bombe ab und so.
Ja,
naja, gut. Aber auf jeden Fall, na gut, was kann man sagen? Ein bisschen ruhiger, gemächlicher Anfang und dann am Ende, da wird halt das Kriegsfeuerwerk gezündet, mehr oder weniger.
Mir ist es ein bisschen zu viel gewesen am Ende. Also von mir aus hätte das auch 10 Minuten kürzer sein können.
Ja, finde ich
das,
auch.
Das Ende. Also da haben sie wirklich einfach nur gezeigt, okay, hier, was können wir technisch überhaupt machen? Ich habe mal gelesen, dass der Film 25 Millionen Dollar gekostet hat, zum damaligen Zeitpunkt.
Mein lieber Schwein.
Und das habe ich,
dafür
weil
hab
ich
aber,
auch gedacht habe, das ist hab relativ...
Aber, dafür habe ich aber eine Puppe gesehen, die in ein Flugzeug gesprengt worden ist.
Und da habe ich gedacht, das war aber schon relativ viel Geld und habe das mal inflationsbereinigt geschaut. Und das waren 179 Millionen zum heutigen Zeitpunkt.
Oh, mein lieber Schwein.
Also das geht in die Riege Avengers oder so. Also fast 200 Millionen zum heutigen Zeitpunkt. Das ist schon sehr, sehr krass.
Ja, ansonsten würdest du den empfehlen? Ich weiß nicht genau.
Ja, auf jeden Fall.
Kann man
also schon, angucken? Also der das ist Filmgeschichte und ich würde den eher vorschlagen als Pearl Harbor zu gucken, den Film. Also den Liebesfilm Pearl Harbor. Mit Batman und der von Herr der Ringe.
Ja, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen, Pearl Harbor. Da kann ich mich aber nicht mehr so richtig dran erinnern.
Ja, da reichen mir immer Ausschnitte. Also das muss man nicht, glaube ich, gesehen haben.
Aber von Michael Bay ist der auch, ne? Oder?
Kannst du mir vorstellen. Also wenn ich den Tora gesehen habe, kann ich mir vorstellen, dass es da Michael Bay in den Fingern gejuckt hat, den nachzudrehen oder da was Ähnliches zu drehen.
Ja, gut. Gut. Gibt es dazu noch was zu sagen?
Ich weiß nicht. Nee. Ich habe den auch in zwei Etappen geguckt. Also ich habe den nicht in einem Rutsch gucken können. Der geht ja auch über 2 Stunden, oder?
Der geht 145 Minuten, genau.
Ja.
Purer naja, Spaß. Da kann man mal locker mal eine halbe Stunde abziehen eigentlich.
Also am Anfang ist es halt schon viel Geschichtliches. Und der nimmt dann aber Fahrt auf, wenn die halt wirklich anfangen anzugreifen.
Ja. Und ist mal interessant, mal Hawaii, ne, in den 70er Jahren. Kann man sich mal angucken.
Das stimmt. Haben wir auch erzählt, dass da hauptsächlich Japaner und so gewohnt haben oder gelebt haben zum damaligen Zeitpunkt. Dass die gesagt haben, dass deswegen haben die ja gesagt, ja, die Japaner greifen doch Pearl Harbor nie an, wenn hier 170.000 Japaner noch auf der Insel wohnen.
Stimmt.
Dann haben die gesagt, nee, falsch gedacht.
Ja.
Gut. Naja, gut. Ja, kommen wir zum Highlight, oder?
Da sage ich erst nochmal Prost.
Prost.
Und dann hören wir uns mal an, Tino, was du zu deinem Strahlfilm zu sagen hast, ne? Ich kann ja nochmal den Zuschauern sagen, also Tino hatte ja das letzte Mal verloren in Cannes.
Und, genau, das war ein enges
weil
Höschen.
Weil ich die goldene Palme richtig getippt habe. Und da war dann der Strahlfilm war Garbage Pail Kids. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch auch geguckt. Ja. Oh Mann, der Tino, dann bin ich mal für.
Genau.
Was hast du denn? Erzähl doch mal.
Das Original kommen die ja aus den, weiß nicht, ich glaube 80ern oder 70ern. 80ern war eine alte, so eine Reihe von Spielfiguren. Und davon haben sie, glaube ich, eine Serie dann gemacht. Und aus der Serie wurden irgendwann Filme. Oder der eine Film, auf jeden Fall. Der Film ist von Rod Amatow oder Amatou, wie auch immer. Sagt mir gar nichts, also kam mir jetzt nicht bekannt vor. Hat er dir was gesagt? Also, kennst du den?
Nee.
Sein bekanntester Film davor war Pussycat, I Love You.
Oh, ah.
Und sonst hat er nur, und er hat die Dukes of Hazzard gedreht, also die Serie.
Ah ja, das kennt man ja.
Das sagt dir.
Also, das sagt einem was.
Genau. So, und dann kam eben das große Highlight hier, die Mülltonnenkinder. Eigentlich, ich habe mir auf Notizen aufgeschrieben, ich wollte eigentlich nochmal die Namen raussuchen, wie die alle heißen.
Ja.
Habe ich aber nicht gemacht, wie du jetzt gerade mitbekommen hast.
Na, also, was ist denn? Also.
Auf jeden Fall, der eine hieß Alligator hier. Das war der Alligator. Das war so ein, wie man sagt, so ein Krokodil. Krokodilspuppe.
Wie der Rapper.
Genau. und dann gab es noch so eine Babyfigur und so eine Nerd mit Pickeln. Und so ein dickes schwarzes Mädchen, was immer gekotzt hat.
Ja.
Und noch so ein dicker schwarzer Kerl, der immer geforzt hat.
Und die sind halt irgendwann aus der Mülltonne gestiegen, ne?
Dazu genau, und der Typ, der aussah wie John Travolta. Genau.
Und man muss dazu sagen, ich habe mal ganz kurz reingeguckt, weil ich ja gesehen habe, das hat 0% bei Rotten Tomatoes, ne? Und ich habe mal ganz kurz reingeguckt und die sind halt alle richtig, richtig hässlich, ne? Richtig krass.
Und darum geht es aber in dem Film, Tim. Ja. Genau, darum geht es ja in dem Film.
Okay.
Ich habe mir aufgeschrieben, also irgendwo zwischen den Goonies und E.T. und zwischen Breakfast Club und Pretty in Pink ist Jim Henson, also der Erfinder von der Sesamstraße, hier anscheinend mal falsch abgebogen. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also der Film ist 80er Jahre durch und durch. Also der sprüht quasi 80er Jahre. Und der beginnt mit einem Jungen, der in so einen Antiquitätenladen oder sowas reinkommt, wo halt so ein Typ drin haust, der aussieht wie so ein Zauberer oder der hier ganz klassisch aussieht, als ob er in den Antiquitätenladen auch wohnen würde.
Ja.
Also beginnt ein bisschen wie die unendliche Geschichte. Aber man kriegt dann auch so irgendwann mit, dass das nicht ganz so läuft. Und der Junge, den ich eben angesprochen habe, der wird gejagt und wird gemobbt von so Typen, die aussehen wie Mitte 30, also die viel zu alt aussehen, als dass sie noch irgendwelche Jugendlichen darstellen können.
Okay.
Da ist eine dabei, in die ist er verschossen. Ich habe die jetzt mal Barbie genannt, weil ich mir die ganzen Namen von denen nicht gemerkt habe. Dann ist ihr Freund noch dabei. Der sieht aus wie aus Grease gekommen, gerade frisch.
Okay.
Dann noch eine Frau, die aussieht wie She-Hulk, also so, also sehr, sehr maskulin und proper.
Ja.
Und der schwule Latino ist noch dabei. Das ist wahrscheinlich ihr Lover. Und die jagen ihn jetzt und mobben ihn und schikanieren ihn die ganze Zeit und er rennt halt in den Laden rein.
Das klingt ja schon mal voll abgefahren.
Das klingt schon mal sehr, 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 sehr stark. Und wie gesagt, er rennt in den Laden rein und dann kämpfen die in dem Laden umher und auf einmal fällt so eine Tonne vom Regal runter und da läuft grüner Schleim raus. Und das ist die Geburtsstunde der Mülltonnenkinder.
Ach du Scheiße.
Weil er erfährt nämlich dann von dem Zauberertypen aus dem Laden, dass das eigentlich der Ort ist, an dem die gefangen wurden. Damit die nämlich keinen Schaden über die Welt bringen.
Ja, die sehen
und
schon so ein bisschen
damit
aus.
Sie von der Welt geschützt werden. Weil er erfährt nämlich von dem Typen, dass er die Kinder schützen möchte, weil er nämlich Angst hat, dass sie gehänselt werden, weil sie so hässlich sind.
Okay.
Ja,
macht Sinn.
Auf jeden Fall, die Typen, also die Kinder verprügeln dann die anderen, Mobber in der Kanalisation und verwüsten den Laden.
Ja.
Und der Typ sagt nun immer, stay away from the normies. Also bleib von den normalen Menschen weg.
Ja.
Dann gibt es eine moralische Lehrstunde, wie ich es eben schon gesagt habe, dass halt die Menschen nur nach dem Äußeren gehen und die sollen sich halt im Hintergrund halten, damit die nicht gehänselt werden und die Welt ist zu schlecht für sie und alles sowas weiter. Und wie ich es eben gesagt habe, der Junge ist halt so ein bisschen in die eine verschossen, in die Barbie und will die nun beeindrucken und die bekommt irgendwie mit, dass die dann immer mal Klamotten verkauft auf irgendeinem Hinterhof. Also die fährt halt mit ihrem Auto weg und dann hat sie ihren Koffer dabei, den sie aufmacht und dann kaufen alle Klamotten bei ihr. Und er sieht das nun als Chance, sie zu beeindrucken und er zwingt diese Garbage Pail Kids nun Klamotten zu machen, zu produzieren.
Okay.
Der sperrt die in dem Keller ein.
Ach du Scheiße.
Und die müssen nun für ihn die Klamotten produzieren.
Na klar.
Genau. Und da ist hier Barbie ist natürlich hier voll beeindruckt von und sagt dann hier, geil, kannst du mir noch mehr machen. Und die Kinder büchsen aber irgendwann mal aus dem Keller aus und gehen ins Kino, in eine Bar, treffen eine Biker-Gang. Also die teilen sich halt so ein bisschen auf und jeder hat so ein bisschen Spaß für sich. Und es wird halt immer so gezeigt, was die halt so erleben. Also im Kino verteilen sie halt Popcorn und niesen andere Leute voll. Und in der Bar gibt es halt erstmal Stunk und dann gibt es eine Riesenschlägerei und dann besaufen die sich. Und was weiß ich, was es da halt alles noch geben kann.
Okay.
Der Besitzer vom Laden, der tüffelt nun dran, wie er ungefähr diese Kinder irgendwie wieder in die Tonne schicken kann. Also der sitzt eigentlich die ganze Zeit, die restliche Zeit vom Film am Klavier. Und versucht sich irgendwelche Reime auszudenken und damit einen Zauberspruch halt zu erschaffen. So, was gibt's noch? Genau,
naja, also, es gab ja eine Szene, warum ich das überhaupt ausgewählt habe, die habe ich kurz gesehen. Da waren halt diese Kinder, ne? Die waren in dem Laden und irgendwie ein Kind auf einmal fängt es an, selbst zu urinieren, ne? Da läuft also auf einmal
das. Ja, das ist der Dicke mit den Pickeln.
Ja, ach, das ist ein Er.
Der pinkelt sich oft selber ein, ja.
Ja, und das fanden aber alle ganz normal irgendwie, die da
nicht standen. Das fanden bei denen alle ganz normal, ja. Die kotzen sich ja auch gegenseitig voll.
Oh.
Und das ist ja auch ganz normal bei denen.
Ja, aber
und ich sage erstmal Prost, erzähl erstmal was weiter.
Ja, aber ich frage mich dann auch, für was ist denn das da für eine Zielgruppe? Also Kinder können das nicht sein, oder? Aber Erwachsene eigentlich auch nicht. Oder?
Nee, da gab es ja irgendwelche Kohlköpfe vorher. Wie hießen die Originalen davon?
Die
Cabbage Patch
genau.
Kids. Genau. Und das ist ja nur so eine Parodie da drauf. Also das ist schon für Erwachsene gedacht gewesen.
Okay.
Wo waren wir stehen geblieben? Also der dichtet da seine Lieder und will die zurückschicken. Und er will sie halt beschützen vor der Welt. Also weil die eben die Hässlichen verachtet und sowas. Und da sagt er, okay, let's go and find a place for the ugly.
Ja.
Und da blendet die Kamera über und du siehst nur noch irgendwelche Leute, die draußen rumlaufen mit so Catchern, also so eine Art Tierfänger. Und die suchen aber hässliche. Und das steht nämlich auf ihren Auto steht nämlich drauf, Stay home for the ugly. Also sowas wie, was die Kinder halt für hässliche oder sowas.
Ach du liebe Zeit.
Ja, und da wird das kurz vorgestellt und da siehst du eben, wie das so ein Gefängnis ist. Huh. Also mit so übereinander gestapelten Gefängnisgittern, also Zellen. Hm. Und du siehst eben da drin, oh, too hairy, oder beim nächsten steht dran, too silly, und da ist ein Clown drin, oder es steht too fat dran und da ist der Weihnachtsmann drin oder so. Und das wird eben so ein bisschen so Foreshadowing, dass es da wahrscheinlich demnächst mal hingeht. Und auf jeden Fall kommt jetzt aber wieder Überblendung zu Barbie. Also die möchte weiter, dass ihre Klamotten für sie produziert werden, und sie ist nun bei den Kindern da im Keller.
Ja.
Und sagt nun, hier, ihr macht jetzt Klamotten für mich. Und ich mache da eine Fashion-Show und ihr dürft dann aber auch dahin kommen, wenn ihr die Klamotten gemacht habt. Aber bis dahin müsst ihr erstmal die Klamotten machen. Also so ein bisschen wie bei... So Cinderella-mäßig. Ihr macht das und dann dürft ihr da auch kommen, und sie sperrt die Kinder dann aber da ein, da unten drin. Und geht dann allein zu dieser Modenschau, wo sie hingehen soll. Und sie organisiert dann aber von ihrer ehemaligen Gang wiederum die ganzen Typen und sagt dann, hier, ihr brecht da mal ein in den Laden und holt die Kinder da raus und ihr bringt die zu diesem Stay Home for the Ugly. Also die da rein, gegen die Garbage Pail Kids gekämpft, mitgenommen und dann eben da abgegeben in diesem Heim für Hässliche. Gut, und die da drin drehen natürlich ein bisschen frei, wollen unbedingt raus, und das Kind, also der Junge, kriegt das aber mit, dass die da hingebracht wurden, und holt sich nun den Zaubertyp, der jetzt von seinem Klavier quasi entfernt wird.
Ja, ja.
Und die rennen in die Bar, wo die Biker sind, mit denen sie vorher um die Häuser gezogen sind. Und mit denen zusammen holen die nun die Kinder aus dem Knast da raus. Also aus diesem Stay Home for the Ugly.
Ja, ja.
Und zusammen crashen die dann alle die Modenschau. Und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen am Ende.
Ja.
Der Typ versucht nochmal, die einzusperren wieder in die Mülltonne. Und bei dem Versuch, die einzusperren, hauen die aber ab. Und das ist dann das Ende vom Film.
Okay. Naja, das hört sich, ja, gut. Ja,
Also da war mehr Plot drin als bei Birdemic, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich, auf jeden Fall. Naja, Birdemic ist wirklich, also das ist ja nur wirklich...
Das war, glaube ich, nochmal eine Stufe drunter, weil das konnte man schon als feinen Trash sehen.
Also
das
so wie,
könnte auch so ein ganz klassischer Film für Schläferz sein.
Ja, so wie Howard the Duck oder so.
Ja, Howard the Duck ist da aber noch ein höheres Production Value und so drin. Also das war jetzt kein schlechter Film in dem Sinne. Er ist halt nur schlecht geworden.
Ja.
Prost.
Okay. Würdest du den empfehlen, ja?
Ja, natürlich. Also ich würde den jedem empfehlen, der noch nie Filme gesehen hat.
Ja.
Und der halt sehr, sehr wenig Erwartungen daran hat.
Okay.
Nee, Quatsch. Also, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eigentlich ein ziemlicher Kultfilm hätte werden können. Aber der ist da zu sehr unterm Radar geflogen. Also, weil der ist wirklich witzig, wenn du dir den anguckst.
Ja.
Und okay. Ich weiß nicht, ob es davon vielleicht eine deutsche Version gibt oder sowas, der halt einfach ein bisschen vielleicht verständlicher ist, weil die halt doch sehr viel nuscheln. Und bei YouTube gab es auch keine Untertitel. Deswegen war es teilweise ein bisschen schwerer verständlich, aber auf jeden Fall sehr witzig. Also ich hätte wirklich Schlimmeres erwartet. Also Barbara Streisand war letztes Mal wesentlich schlimmer.
Ah ja, okay, gut. Ja, gut.
Und wo wir bei dem Punkt sind, kommen wir jetzt eigentlich dazu, was wir uns jetzt aufgeben, oder?
Ja. Wir geben uns ja jetzt, normalerweise geben uns Filme auf, die uns interessieren, ne? Aber dieses Mal, weil wir eben beide verloren haben, geben wir uns jetzt nur Straße.
Wir haben nicht beide verloren, wir haben beide gewonnen.
Ah ja, ja, stimmt, wir haben beide gewonnen.
Es steht nämlich Spaß zu Spaß.
Ja, oh, Tino, genau. Oh. Gut.
Ich hatte mir, ja genau, ich habe mir einen schönen Film für dich rausgesucht.
Ja, ich bin mal gespannt.
Soll ich anfangen, ja?
Gerne.
Und zwar, kennst du The Man Who Saves the World?
Nee.
Im Originalen Dünyayi Kurtaran Adam.
Gesundheit?
Ist besser bekannt als The Turkish Star Wars.
Ah, oh. Oh, Mensch. Also den hatte ich ja mal, den habe ich mir auch mal überlegt, ob ich dir den mal als Straffilm gebe.
Bin ich dir zuvor gekommen.
Jetzt sagt er mir was. Okay. Turkish Star Wars, okay. Mhm. Ja, gut.
The Man Who Saves the World im Englischen.
Ja, gut. Okay. Und, ja, Tino, also bei dir, weißt du, da bin ich mir jetzt, also ich bin eigentlich schon fast am Aufgeben, weil ich jeden Film, den ich dir gebe oder jede Serie, die hat dir alles super gut gefallen und es war immer ein Riesenspaß für dich.
Ja.
Und jetzt muss ich mal ganz andere Seiten aufziehen, weil wir reden ja über Straffilme, ne? Die sollen dir ja eigentlich nicht gefallen, dass du die guckst.
Ich habe Mama Mia 1 und 2 aber schon gesehen.
Ja.
Und ich kenne auch die 50 Shades Filme.
Ja. Aber ich habe mir jetzt mal was anderes überlegt, Tino. Ich habe jetzt gedacht, wir kennen ja beide David Lynch, ne?
Ja.
Kennst du ja, ne? So. Und ich habe dir ja schon viel von Twin Peaks erzählt und so, ne?
Ja.
Und der hat ja auch zum Beispiel The Elephant Man gemacht.
Ja.
Also das ist aber ein Schwarz-Weiß-Film, also es gibt ja auch einen farbigen, es gibt einen Film in Farbe, aber dieser Schwarz-Weiß-Film ist ziemlich gut und so, ne?
Der ist aus den 70ern.
Genau, der ist aus den 70ern, der ist sehr, sehr, sehr gut und sehr leicht zugänglich. Aber es gibt noch einen Film von David Lynch, Tino, du kennst, du weißt ja, im Laufe der Zeit werden die immer ein bisschen kryptischer, ne? Und es gibt eigentlich nur noch einen Film, bevor er jetzt die dritte Staffel von Twin Peaks gemacht hat, wo er gesagt hat, er will nicht sagen, das ist sein abschließender Film, aber auf jeden Fall der letzte Film, Langfilm, den er gemacht hat. Ne? Und das ist Inland Empire, Tino. Den möchte ich dir mal aufgeben.
Wie heißt der?
Inland Empire. Inland Empire.
Okay.
Und ich habe den schon gesehen. Und deshalb habe ich mir gedacht,
du bist so begeistert von dem Film gewesen.
Und ich habe jetzt hin und her überlegt und da ist mir Inland Empire eingefallen. Den habe ich schon vor ein paar Jahren, habe ich mir den schon geguckt. Ich habe eigentlich fast alle David Lynch Filme gesehen. Und der passt aber am besten für einen Straffilm auf jeden Fall. Genau, ja.
Der ist ja aber extrem gut bewertet.
Ja, na dann.
Ja, jetzt bin ich aber gespannt.
Dann ist es doch gar kein Straffilm, oder?
Du hast dem selber 3 Sterne gegeben.
Ja, genau.
Das heißt, du hast den genauso gut bewertet wie Tora, Tora, Tora.
Ja. Das kann man so sehen, auf jeden Fall. Obwohl ich da andere Sachen höher bewerten würde als bei Tora, Tora und andersrum. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Genau.
Na, ich bin ja gespannt.
Okay.
Gut. Dann wissen wir ja Bescheid. Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Ach, das wird eine schöne Folge. Freue ich mich jetzt schon. Es gibt nur 2 Straffilme.
Genau. Ja, gut. Dann.
Genau, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Genau, macht's euch schön gemütlich.
Genau, macht's gut.